Herr Schaub, Sie haben ein Buch geschrieben, wo Sie auch verschiedene Strömungen mit aufgreifen. Die Kommunistin Hilde Kramer, Erich Mühsam und Ernst Toller von der USPD, alle aus verschiedenen Strömungen. Allerdings stach die Bayerische Räterepublik natürlich wie jede andere revolutionäre Bewegung vor Einzelfiguren, die man sich zum Subjekt der Untersuchung hätte machen können. Warum haben Sie gerade diese drei Figuren, also Kramer, Toller und Mühsam, ausgewählt für Ihr Buch?
Ja, das Interessante für mich an diesen drei Persönlichkeiten ist, dass sie sozusagen repräsentativ stehen für die drei Strömungen der bayerischen Linken zu dieser Zeit. Da haben wir also, wie Sie schon sagten, den Erich Mühsam als Repräsentanten der Anarchisten, der eine wichtige Rolle gespielt hat, indem er den Revolutionären Arbeiterrat gegründet hat, der für die Rätebewegung eine zentrale Rolle gespielt hat, aber auch die sogenannte Vereinigung Revolutionärer Internationalisten, eine strömungsübergreifende Plattform, wo kommunistische und anarchistische Arbeiterbewegungen zusammen agitiert haben. Dann die Hilde Kramer, eine eher unbekannte Persönlichkeit, die war damals noch sehr jung und hat die Gründung der KPD mitgemacht, war also eine Vertreterin dieses Flügels der Linken, und der bekanntere Schriftsteller und Poet und dann auch Revolutionär Ernst Toller, der Mitglied der USPD war, ein radikaler Sozialist. Das Interessante an den dreien ist, dass die sich alle kannten. Die hatten engen Kontakt, waren befreundet, kann man sagen. Also Hilde Kramer hat auch zeitweise bei Erich Mühsam in der Wohnung gewohnt und hat auch in München weiterhin alle möglichen Genossen und Freunde ohne weiteres bei sich in der Wohnung unterkommen lassen. So auch Hilde Kramer für eine Zeit. Und so haben sie dann gemeinsam diese Vereinigung Revolutionärer Internationalisten gegründet. Es war also deswegen interessant, weil die unterschiedliche politische Ansichten hatten, aber in engen Kontakt waren und es deswegen möglich ist, anhand dieser Lebenswege so ein bisschen die Entwicklung und auch Ausdifferenzierung der Linken da zu beobachten. Also am Anfang haben die noch sehr viel zusammen agitiert und dann hat sich das im Laufe der revolutionären Entwicklung auseinanderentwickelt und die Strömungen waren sich teilweise auch feindlich gesonnen. Schönerweise sind aber diese drei Persönlichkeiten sich ja als Freunde erhalten geblieben über den gesamten Verlauf der Ereignisse. Das hat mir sympathisch gemacht für mich und deswegen habe ich sie ausgewählt.
Die verschiedenen Strömungen eben, die sich da entwickelt haben, jetzt ist ja Bayern heutzutage eher als ein sehr konservatives Bundesland bekannt, wenn man so auf die Politik blickt. Welche Situation gab es da in Bayern? Was war da eine Lebenssituation? Was waren da die Anlässe, dass es dazu gekommen ist, dass sich in dieser Gegend eine revolutionäre Bewegung entwickeln konnte? Welche Motive gab es da für Menschen, revolutionär zu werden?
Also man muss sich erstmal vor Augen führen, dass die materielle Versorgungslage natürlich desaströs war. Wenn wir jetzt mal sozusagen 1918 am Ende des Ersten Weltkriegs anfangen und uns weiter vorbewegen in Richtung der Revolution, kann man erstmal sehen, dass der Krieg schon wirklich lange vor seinem de facto Ende verloren war für Deutschland. Und die Kriegsmotivation war deshalb in der Bevölkerung äußerst niedrig. Es gab regelrechte Hungersnöte, Seuchen. Die sogenannte spanische Grippe hat Tausende von Leuten niedergerafft in Bayern. Es war also eine wirklich desaströse Lage, gegen die sich die Bevölkerung nach und nach gewehrt hat. Wir haben jetzt am Ende des Mühsam-Tagebuch eine Andeutung zum Januarstreik. Dabei handelt es sich um eine reichsweite Aktion, die hauptsächlich von der USPD, also der linken Abspaltung von der Sozialdemokratie, organisiert wurde. Und das war im Endeffekt hauptsächlich ein Streik von Munitionsarbeiterinnen, die gesagt haben, okay, wir produzieren jetzt keine Waffen mehr, wir wollen diesen Krieg nicht mehr. Und die haben versucht, durch den Streik den Krieg zu beenden. Politischer Streik, die SPD war damit gar nicht einverstanden. Die hat sich dafür eingesetzt, dass gestreikt werden kann, nur bei Lohnkämpfen, und wollte den Streik erst abwiegeln. Das ist ja dann nicht gelungen. Und sie hat sich dann sozusagen mit in die Streikkomitees reingesetzt, aber mit dem erklärten Ziel, den Streik zu beenden, was sie dann auch geschafft hat. In Bayern war das dann so, dass die Anführer des Streiks, das waren insbesondere Kurt Eisner und Sarah Sonja Lerch, aber auch viele andere, also auch Erich Mühsam und Ernst Toller waren da dabei, die wurden alle eingeknastet und ja, waren über längere Zeit im Gefängnis. Sarah Sonja Lerch ist dann auch im Gefängnis in Stadelheim gestorben, wurde erhängt, aufgefunden. Man weiß nicht genau, ob sie umgebracht wurde oder ob sie sich selbst das Leben genommen hat. Kurt Eisner hat das Gefängnis überlebt und hat daraufhin dann sofort, nachdem er entlassen wurde, die revolutionäre Bewegung wieder mit aufgebaut. Und dann wurde die Monarchie gestürzt in Bayern. Das ist dann im November passiert, Anfang November 1918. In einer völlig unblutigen Aktion, wo sich die Soldaten der Stadtgarnison ja einem riesigen Demonstrationszug angeschlossen haben und dann im Handstreich alle Regierungsgebäude besetzt wurden. Genau, es gab keinen Toten, einen einzigen Verletzten, und die Monarchie, die davor 700 Jahre an der Macht war, wurde abgesetzt und durch eine Art Kompromisssystem zwischen Parlamentarismus und Rätedemokratie ersetzt. Das ist also die Vorgeschichte zur Räterepublik, würde ich sagen.
Die Geschichte kurz aufgerollt. Jetzt nochmal vielleicht so ein bisschen in den Anfang dieser Bewegungen oder vielleicht sogar vorbereitend auch eben auf die Revolution in Bayern, auf den Sturz der Monarchie in diesem Fall, auch gerade in München. Allerdings, Sie schreiben auch in Ihrem Buch eben davon, dass es eben nicht nur München war, sondern auch in ganz Bayern Räterepubliken entstanden sind oder es revolutionäre Umstürze, Entwicklungen gab. Wie war es denn überhaupt möglich in diesem ländlichen Bayern auch? Wir wissen selber, der Briefverkehr ist jetzt nicht das schnellste Medium. Welche Strukturen gab es da, diese revolutionäre Bewegung irgendwo zu organisieren und sich miteinander auszutauschen?
Ja, das ist sehr wichtig, dass Sie das ansprechen. Das ist tatsächlich ein sehr weit verbreitetes Missverständnis über die Bayerische Räterepublik. Oft ist ja auch der Name Münchner Räterepublik geläufig, in dem das schon anklingt, sozusagen dieses Missverständnis, dass das eine Sache gewesen sei, die rein auf München beschränkt gewesen wäre. Das war, wie Sie schon festgestellt haben, auf jeden Fall nicht der Fall. Es gab bis in die letzten Dörfer wirklich Rätestrukturen, also zum Beispiel in Urfeld, Walchensee, wo das Walchensee-Kraftwerk damals gebaut wurde, oder in Kolbermoor, südlich von München, was wirklich sehr, sehr kleine Orte sind, die aber revolutionäre Hochburgen waren. Und auch der ländliche Raum mit der bäuerlichen Bevölkerung war zu einem gewissen Grade politisiert. Das ist vor allem dem linken Bauernbund zu verdanken gewesen. Der hat Kleinbauern organisiert und hat die zusammengebracht mit den Arbeiterräten. Also es gab diesen Dreiklang von Arbeiter-, Bauern- und Soldatenräten. Der Vorsitzende des Bauernrates, Gandorfer, war auch eng befreundet mit Kurt Eisner. Der ist leider in einem tragischen Autounfall, aber direkt nach dem Sturz der Monarchie gestorben. Damit war man dann ja abgeschnitten von der ländlichen Bevölkerung, weil eben diese Integrationsfigur verloren gegangen ist. Und im weiteren Verlauf der Entwicklung hat sich dann der Kontakt als sehr schwierig gestaltet, weil natürlich auch die Gegenrevolution versucht hat, das Hinterland abzuschneiden von den revolutionären Zentren. Und dann sind die Bauern mehr und mehr unter den Einfluss der Gegenrevolution geraten und haben sich dann auch zu großen Teilen an den sogenannten Freikorps beteiligt. Das waren also so rechtsextreme paramilitärische Einheiten, die das Rückgrat der Gegenrevolution gebildet haben. Aber man kann sagen, dass generell in den Ortschaften der, ja, ich sag mal, bayerischen Provinz immer dort wirklich revolutionäre Hochburgen waren, wo es Industriearbeiterschaft gab. Also in Kolbermoor zum Beispiel war das die Torfstichindustrie, in Urfeld eben das Walchensee-Kraftwerk, also überall dort, wo viele Leute organisiert zusammengearbeitet haben, gab es wirklich starke revolutionäre Strömungen. Anders sah das in Nordbayern, zum Beispiel in Bamberg aus, was unter sehr starkem konservativen katholischen Einfluss stand. Da hat sich dann die rechte Gegenregierung unter Führung der SPD eingenistet und von dort aus sozusagen versucht, Bayern zurückzuerobern.
Sie haben rechte Gegenbewegungen auch noch angesprochen, wozu ich gerne kommen würde, dann vielleicht nach der Niederschlagung bereits der Räterepublik. Vielleicht werfen wir da zuerst einen Blick drauf. Diese Räterepublik stand nur relativ kurz. Welche Kräfte gab es da von Bayern und auch teilweise außerhalb von Bayern, die diese Räterepublik dann bekämpft haben?
Also es gab zunächst einmal eine Spaltung zwischen, ich sage jetzt mal, linksradikalen Kräften, die die Räterepublik wollten, und der SPD. Die anderen Parteien, die wirklich rechten Parteien, also die Bayerische Volkspartei oder die rechtsliberale DDP, hatten am Ende des Ersten Weltkriegs relativ wenig zu sagen. Es hat sich also alles relativ stark auf diese verschiedenen linken Parteien konzentriert. Da war es so, dass nachdem die Monarchie gestürzt wurde, Kurt Eisner eben, der Anführer dieser ersten Revolution, hat versucht, einen Kompromiss herzustellen zwischen Rätedemokratie und Parlamentarismus und hat eben versucht, die SPD erstmal noch mit ins Boot zu holen. Die SPD war aber strikt gegen Rätedemokratie und hat versucht, die Räte auszuboten, woraufhin es da zu einer drastischen Spaltung gekommen ist und die Sozialdemokraten sich dann zuerst nach Nürnberg und dann nach Bamberg zurückgezogen haben und sich eben entschieden haben, dezidiert gegen die Räterepublik zu arbeiten und erstmal eine Armee von eben diesen rechtsextremen Freikorps mit aufzubauen und dann Reichshilfe anzufragen. Das heißt also, es wurde nach Berlin telegrafiert, es wurden die Reste der geschlagenen Reichswehr dann mobilisiert und zu Zehntausenden nach Bayern mobilisiert, um militärisch gegen die Räterepublik vorzugehen. Das heißt also, die Sozialdemokratie war die wesentlich treibende Kraft bei der Niederschlagung, sozusagen von außen. Von innen, vor allem in München, ist insbesondere die Thule-Gesellschaft zu nennen. Das war eine präfaschistische, vor allem antisemitische Organisation, die im Geheimen organisiert war und versucht hat, kommunistische Organisationen zu unterwandern zum Beispiel und Informationen zu sammeln, die dann später eingesetzt wurden, um Massaker an Linken zu verüben. Das heißt, die hatten Namenslisten, wo dann Linke rausgesucht und ermordet wurden. Und die waren schon, wie gesagt, präfaschistisch orientiert. Deren Hauptziel war die Ausweisung aller Juden aus Deutschland. Das Symbol war das Hakenkreuz. Ihr Motto war Sieg und Heil. Das heißt also, da finden sich schon an Symbolik eigentlich alle wesentlichen Symbole der Nazi-Bewegung wieder.
Das heißt, ja, eine große Bewegung von teilweise außerhalb von rechten Kräften, die diese Räterepublik niedergeschlagen hat. Bayerische Volkspartei hast du auch gerade genannt. Mhm. Später kam es auch zu solchen Zwischenfällen wie Adolf Hitler, der vor dem Bayerischen Landgericht verurteilt wurde, statt dem zuständigen Gericht in Leipzig, bezüglich auch ja, eines Umsturzversuches. Der spätere Reichsparteitag, der auch in Nürnberg stattgefunden hat. Können Sie sich erklären, wie es funktioniert hat, in einem Gebiet, wo eine Bevölkerung gelebt hat, die davor revolutionär war, die einen revolutionären Umsturz gewagt hat, die auch dezidiert links war, wie es funktioniert hat, dass sich ja teilweise bis heute eine sehr konservative Rechte und in Teilen damals auch nationalsozialistische Bewegung in Bayern so etablieren konnte, obwohl doch dort zuvor revolutionäre Kräfte so aktiv und bekannt waren.
Ja, das ist wirklich sehr kurios, weil das ja wirklich dann ganz ins andere Extrem umgeschlagen hat. Also nachdem es diese wirklich ja sehr stark basisdemokratisch orientierten linken Rätestrukturen gab, vor allem in der anarchistischen Phase der Räterepublik, dann ist es danach umgeschlagen in wirklich ja diese faschistische Diktatur, die direkt danach kam. Das ist sehr, sehr schwierig, wirklich so monokausal zu erklären. Also ein Erklärungsansatz für mich ist, dass erstmal sozusagen die Menschen sich nach dem Ersten Weltkrieg sehr enttäuscht gefühlt haben in weiten Schichten vom Obrigkeitsstaat. Das heißt, dieses militaristische Obrigkeitsprinzip, für das vor allem Preußen stand, war bewiegt durch die militärische Niederlage des Deutschen Reiches. Da hat man gesehen, okay, das hat uns in den Abgrund geführt. Und da war man erstmal offen für ein Experiment, was dem sozusagen diametral entgegengestellt war. Das war dann also die Räterepublik. Und als die dann auch besiegt war, hat man sich wieder eben in die andere Richtung bewegt und dann geschaut, was es noch für andere Alternativen, also Alternativen und Anführungszeichen gibt. Und ist dann eben wieder ins andere Extrem, zum Faschismus übergegangen. Da ist, glaube ich, die rechte Propaganda gegen die Räterepublik ganz wichtig, weil man hat einfach in ganz Bayern gezielt Falschinformationen über die Räterepublik verbreitet. Man hat also vor allem die bäuerliche Bevölkerung angelogen, indem man zum Beispiel behauptet hat, dass in München die Frauen umverteilt werden würden. Das heißt, die Frauen würden von den Kommunisten gefangen genommen und unter den Funktionären verteilt werden. Und es würde sozusagen Sodom und Gomorra herrschen in München. Und das war bei den sehr konservativ werteorientierten bäuerlichen Bevölkerungsteilen so der Trigger, dass sozusagen helle Empörung darüber geherrscht hat, weil man sowieso diesen Bohemias in München nicht so richtig getraut hat. Und das hat die sehr stark von den Räteströmungen entfremdet und in die Arme der Rechten getrieben. Und dann war tatsächlich auch irgendwann das Moment da, wo es einfach wirklich eine sehr starke ideologische Basis für diese vor allem antisemitisch aufgeladene rechte Bewegung gab.
Eine sehr starke Propaganda, also auch, die dort stattgefunden hat. Du hast erzählt von der Lüge, es würden die Frauen umverteilt werden. Kannst du beschreiben, was es denn für tatsächliche Veränderungen gab, die die Räterepublik durchsetzen konnte oder wollte in Bayern?
Ja, dazu müssen wir nochmal kurz auf die politischen Veränderungen zurückkommen. Also sozusagen in der ersten Phase der Revolution, als Kurt Eisner Ministerpräsident wurde, war eben noch der Versuch, einen Kompromiss hinzubekommen zwischen Rätedemokratie und sozialdemokratischem Parlamentarismus. Da wurde erstmal an Sozialisierung, also an Umverteilung, an Eigentum, an Produktionsmitteln relativ wenig durchgesetzt. Das wurde zwar versprochen, es wurde aber nicht angegangen, weil sich die SPD da strikt dagegen gestellt hat. Was angegangen wurde schon in dieser frühen Phase, war eine Verkürzung der Arbeitszeit. Man hat davor eine Arbeitszeit zwischen 10 und 12 Stunden gehabt und das wurde radikal gedeckelt auf 8 Stunden. Das heißt, der 8-Stunden-Tag ist eine Errungenschaft dieser Zeit. Dann hat man auch schon in dieser Zeit das Frauenwahlrecht eingeführt, das ist also auch ein wichtiger Fortschritt. Dann später, als es dann zur reinen Räterepublik kam, als es eben diese Entzweiung gab zwischen Sozialdemokratie und linken Kräften und dann vor allem erstmal die Anarchisten das Sagen hatten, wurde dann in relativ kurzer Zeit viel von den Sozialisierungsversprechen umgesetzt, ging vor allem um Wohnraum. Es gab eine sehr große Wohnungslosigkeit der armen Bevölkerung. Da wurden dann Wohnungen enteignet von Großbürgertum, die ja teilweise wirklich in Palästen gelebt haben. Und da sind dann arme Wohnungslose eingezogen. Das war eine Sache, die die Räteregierung relativ beliebt gemacht hat bei der ärmeren Bevölkerung. Es gab noch viele andere Umstellungen. Es haben tatsächlich die Betriebsräte dann die Kontrolle über die Betriebe übernommen und haben das Management abgelöst. Das war auch eine wichtige Veränderung. Und eben die Verwaltung insgesamt wurde von den Räten organisiert. Das heißt also basisdemokratisch nach dem Delegationsprinzip, dass aus den Betrieben Personen delegiert wurden für bestimmte Aufgaben, die man kannte, die eben keine Berufspolitiker waren und sozusagen eine abgetrennte Politikerkaste gebildet haben, sondern bekannte Leute waren, die dann im dreistufigen Delegationssystem von so lokalen Betriebsräten zu regionalen Räten und dann dem Zentralrat immer weiter delegiert wurden. Das war sozusagen der Aufbau des Rätesystems und die zentralen Charakteristika, würde ich sagen.
Vielleicht ein bisschen den Blick auf heute zu lenken. Diese Idee der Räte geistert ja immer noch rum. Du hast eben in deinem Buch die drei Strömungen USPD, also linke Sozialdemokratie, dann zum Teil auch mit Erich Mühsam eine anarchistische Strömung auch mit drin, mit Hilde Kramer die kommunistische Seite des Ganzen, also Strömungen, die es zum Teil auch in verschiedenen Ausprägungen auch heute noch in der linken Bewegung gibt. Lassen sich für dich aus so einem Agieren und aus solchen Vorfällen innerhalb der Bayerischen Räterepublik und auch innerhalb dieser linken Bewegung Schlüsse für heute ziehen?
Also was ich für heute am aufschlussreichsten finde, ist eben diese Geschichte der Spaltung zwischen den verschiedenen linken Kräften. Also erstmal diese sehr drastische Spaltung zwischen ja, Linken und MSPD, also Mehrheit Sozialdemokratie, die sich ja wirklich dann in der militärischen Konfrontation ausgedrückt hat. Wirklich zu Massakern geführt hat dann unter den Linken und das ist dann eines der wesentlichen Dramen. Aber dann ja auch innerhalb der Linken, wo sich Anarchisten und Kommunisten vor allem sehr unversöhnlich gegeneinander standen, wo die Kommunisten zunächst mal gesagt haben, wir beteiligen uns nicht an der Räterepublik, was ja auch schon absurd genug scheint, sozusagen eine Räterepublik ohne Kommunisten. Aber das war zunächst mal so, weil man eben einfach über die verschiedenen Differenzen nicht hinwegsehen konnte. Und dann auf der anderen Seite sieht man wieder diese Figuren wie Erich Mühsam oder Ernst Toller, die wirklich fast ihr gesamtes politisches Handeln darauf ausgerichtet haben, diese Einheit herzustellen. Und da ist es, glaube ich, auch für heute und schon damals die größte Lehre, dass es leider den Rechten besser zu gelingen scheint, so ein Einheitsgefühl und eine wirkliche politische Einheit zu erzeugen als den Linken. Und dass das eigentlich das ist, woran das Ganze zugrunde gegangen ist und woran ja auch heute viele linke Bewegungen leider immer wieder zugrunde gehen.